So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Genau da, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr konntet euch etwas stärken, die Zeit nutzen. Ich habe das Privileg, hier ja zu sein. Lilly hat was für mich vorbereitet. Und von daher hatte ich eine kleine Pause. Konnte nach langer Zeit auch mal im Seminar was in der Pause was essen. Normalerweise komme ich da nicht so sehr dazu. Jetzt hatte ich die Gelegenheit. Die Gefahr ist natürlich dann mit dem Aufstoßen. Aber das kriegen wir schon hin. Also wunderbar. Dann setzen wir unser Studium fort. Kapitel 4. Wir sind gerade bei Vers 1. Und ich habe euch darauf aufmerksam gemacht, dass über den Zeitpunkt, wenn Johannes also sagt, nach diesem sah ich und dann Jesus zu ihm dann aber sagt, ich werde euch zeigen, was nach diesem geschehen muss, so ist es dieses nach diesem, unmittelbar nach der Offenbarung der sieben Sendschreiben gewesen. Und was nach diesem passieren muss, das, was passieren muss, ist die Folge des Zustands der Gemeinde. So, das ist der Bezug, den wir hier haben. Und ich hoffe, ihr könnt gedanklich da mir folgen. Ich merke wirklich, es ist für mich nicht so einfach, das in dieser Form zu unterrichten. Und auch Menschen fehlen all das. Aber ich gewöhne mich dran und ich hoffe, dass über diese Distanzen, über diese Form trotzdem noch etwas rüberkommt und ihr davon profitiert. Okay, machen wir weiter. Also Kapitel 4, Vers 1. Also nach diesem sah ich, schreibt Johannes, und dann sagt, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Leicht überlesen wir dieses, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Dieses siehe ist ein Ausdruck des Erstaunens. Es ist nicht nur und siehe und ich sah, sondern das kommt auch noch, sondern dieses siehe ist als Johannes der Täufer Jesus kommen sieht, sagte, siehe das Lamm Gottes. Er meint damit auch nicht nur, schaut hin, das ist das Lamm Gottes, sondern dieses siehe, das ist ein Erstaunen, ein Begeistertsein, kein Wunder, denn als Johannes einen Blick bekommt, also eingeladen bekommt und eine Tür sich öffnet in den Himmel. Könnt ihr euch vorstellen, als er diese Herrlichkeiten sah, die er da sah, da sagt er nicht, alles klar und okay, Stichpunkte oder jetzt beginne ich zu schreiben, sondern das Erste war, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Es öffnet sich ihm eine Tür in den Himmel und da ist wirklich ein Staunen, ein Erstauntsein über das, was er da gleich uns beschreibt, was er da zu sehen bekommt. Also, und ich sah eine Tür geöffnet in den Himmel. Die Perspektive, die wir hier haben, die ändert sich zu dem, was wir bisher vorher gelesen haben, zu der Offenbarung, was Johannes aufgeschrieben hat, was ist. Als Johannes den Zustand der sieben Sendgemeinden beschrieben hat, dann beschrieb er sie von ihrem irdischen Zustand. Das war eine irdische Perspektive, die er da bekommen hat. Hier ändert sich die Perspektive, der Blickwinkel. Jetzt bekommt er einen himmlischen Blick, einen Blick in den Himmel. Könnt ihr euch vorstellen, dass er bekommt eine Perspektive, all der Ereignisse, eine Perspektive, der Zustand der Gemeinde von Jesus her, vom Thron Gottes her, von oben herab. In gewisser Weise so ähnlich wie bei den Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, unseren Herrn Jesus Christus von der irdischen Perspektive als ein Menschensohn, ein Gottesknecht und so weiter beschrieben haben, als Sohn Davids, König. Und Johannes dann in diesem etwas anderem Evangelium von der göttlichen Perspektive den Sohn betrachtet, als den Sohn Gottes, als das Wort, als das Licht, als das Leben. So in dieser Weise ist es auch hier. Jetzt bekommt Johannes von dem auferstandenen Herrn einen Blick auf die ganzen Ereignisse, auf das alles, was da kompakt in den Sendschreiben beschrieben worden ist, aus der himmlischen Perspektive. Das ist ein Blick in den Himmel. Wenn ich an dieser Stelle bin, dann heißt es, muss ich immer an das Vaterunser, das Gebet Jesu denken, das Jesus seinen Jüngern beibrachte. Als sie ihn baten, in Matthäus 6 heißt das, lehre uns beten, dann sagt er, ja, beginnt und sagt, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Reich, der Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. So, das ist die erste Perspektive und das erste, also auf Gott auszurichten, auf diesen ewigen Gott auszurichten, auf sein Reich, auf seine Kraft, auf seine Macht auszurichten. Und in dieser Perspektive und dann unser Vater im Himmel, so, dann geheiligt werde dein Name, angebetet werde dein Name, verherrlicht werde dein Name. Das ist der Bezug hier. So beginnt auch Kapitel 4. Ein Blick in den Himmel, von der göttlichen Perspektive. Und dann, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das, was Jesus da bittet, dass wir beten sollen, diese Perspektive eben so zu bekommen, habe ich vergessen zu starten. Also bei mir läuft es eigentlich. Okay, jetzt läuft es. Okay, also diese Perspektive, die wir in dem Vaterunser haben, so wie im Himmel, so auf Erden. Und von daher bekommen wir hier an diesem Punkt einen Einblick in den Himmel. Es gab vom Neuen Testament nur zwei Personen, die in dieser Art und Weise den Einblick in den Himmel bekommen haben. Und die eine Person Paulus, als er davon spricht, in 2. Korinther Kapitel 12, dass er im dritten Himmel war und unaussprechliche Dinge gesehen hat. Genau das ist es. Er durfte unaussprechliche Herrlichkeiten sehen. Und genau in dieser Weise auch jetzt Johannes, er bekommt diesen Einblick. Nun nebenbei, in dieser Art und Weise bekommen auch andere einen Einblick da. Das zeige ich auch. Auch andere Propheten des Alten Testaments werden von Gott gerufen und bekommen einen Einblick eben in und zu dem Thron Gottes. Aber hier ist der Blickwinkel wechselt sich und wir beginnen alles von der himmlischen Perspektive und von der göttlichen Perspektive zu betrachten. So wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das, was im Himmel geschieht, muss auch auf der Erde geschehen. Gottes Wille geschieht nicht nur im Himmel, Gottes Wille geschieht auch auf der Erde. Es hat Auswirkungen auf die Erde. Und da, von daher muss ich immer wieder an diesen Punkt denken. So, wenn wir wissen wollen, was geschieht im Himmel und was muss auf der Erde geschehen, dann beginnen wir hier sehr gut mit Offenbarung Kapitel 4, Vers 1. Also mit Begeisterung, mit Erstaunen von dem, was er gesehen hat. Und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Wenn ich von der Tür rede, oder wenn hier von der Tür die Rede ist, da taucht ja eine Tür schon in der Offenbarung ja auch auf. Jesus hat gesagt zum Beispiel, ich stehe und klopfe an der Tür. Aber hier öffnet er eine Tür. Er sagt, und wer da öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Hier ist aber Jesus derjenige, das heißt, er sieht eine Tür geöffnet und dann ruft er in Jesus und sagt, komm herauf. Dass es Jesus ist, wird dadurch deutlich, schaut mal. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf. Also die gleiche Stimme, die mit ihm in der ersten Vision, also was war, gesprochen hatte, das ist Kapitel 1 ab Vers 10. Ich war an dem Tag des Herrn im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es in 7 Gemeinden. Und als Johannes sich umdreht, diese Stimme zu sehen, dann sieht er diesen Menschensohn mitten in der unter den sieben Gemeinden wandeln. Also derjenige, der geredet hat wie mit einer Posaune, wie mit der Stimme einer Posaune, das ist der Menschensohn. Der Menschensohn ist der Christus. Also derjenige, der ihn einlädt hier, Johannes einlädt, in den Himmel zu kommen, in den Himmel zu kommen und einen Blick in den Himmel zu bekommen, diese Herrlichkeit zu schauen, ist der Menschensohn aus der Vision 1, identifiziert mit der Stimme, der eine Posaune ist. Mit der Posaune ist damit gemeint natürlich ein Befehlsruf, ein Aufruf in Autorität, in Klarheit, in Lautstärke. So, das steckt hinter der Posaune, ein sehr klarer Ton und eine Posaune, die dann das Volk Israel zum Aufmarsch aufgerufen hat, zum Lagern aufgerufen hat und so weiter. Also das heißt, der Befehlsruf Gottes ergeht mit einer Posaune und in der Autorität. Und so, wenn Jesus also der eine Stimme wie eine Posaune hat, also mit Autorität, mit Klarheit, mit Vollmacht, in dem Befehl, sagt Johannes, das ist Jesus. Und er öffnet die Tür. Denkt an die Worte Jesu aus dem Johannesevangelium, oder? Er sagt, ich bin die Tür. Wohin die Tür? Die Tür zum ewigen Leben, die Tür zum Vater, die Tür zum Eingang, dem Zugang zu der Gnade Gottes. Jesus Christus ist die Tür, da wo die Schafe hineingehen dürfen und dann in der Sicherheit in des Geheges wohnen. Er ist selbst die Tür, durch die man hineingeht. Er ist auch selbst derjenige, der diese Tür öffnet. Also Jesus ist der, der einlädt. Jesus ist der, der sagt, komm. Und er ist der, der die Tür öffnet. Und wenn ich das sage, dann schaut mal in Kapitel 1, Vers 18. Sagt er, ich lese es mal ein bisschen vor. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast. Jesus hat die Schlüssel Gemeinde in Philadelphia, Kapitel 3, heißt es auch eben in Vers 7, und im Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, die sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand schließt und schließt und niemand wird öffnen. Und da haben wir auch geschaut, er ist der, der den Zugang zum ewigen Leben gibt. Und wenn er öffnet, dann darf man hinein. Wenn er zuschließt, kann keiner hinein. Und hier öffnet Jesus, er öffnet den Johannes die Tür und sagt, Johannes, komm und schau. So, in seiner Autorität, in seiner Vollmacht ist er derjenige, der öffnen darf, der öffnen kann und der diese Einladung eben auch ausspricht. Also, und sie eine Tür geöffnet im Himmel. So ein Zugang eröffnet von Jesus in den Himmel. Und die erste Stimme, die gehört hatte, wie die Posaune, die mit mir redete, schreibt, komm hierauf, auch da, wo hierauf müssen wir weniger in dem Sinne verstehen von einem geografischen Ort oder es geht jetzt nicht zu sagen, okay, da oben irgendwo. Wenn wir auch sagen, im Himmel, dann denken wir nicht an die Dimension, jetzt hier, wir sind hier, dann oben ist der Kosmos, dann ist der Himmel, der Kosmos und dann drüber irgendwie, es gibt noch eine Dimension, sondern wir reden von einer geistigen Dimension. Der Himmel ist der Ort, wo Gott ist. Es ist der Himmel beschreibt die Gegenwart Gottes. Der Himmel beschreibt die Herrschaft Gottes, die Gemeinschaft Gottes. Der Himmel beschreibt letztendlich das himmlische, die himmlische Schöpfung und beschreibt den himmlischen Tempel, der die Schöpfung bezeichnet. Am Ende der Offenbarung heißt das und in dem in der neuen Schöpfung, in der neuen Welt, in einem Himmel, neuen Erde gibt es keinen Tempel, weil Gott selbst ihr Tempel ist. Und damit wird deutlich, dass der Himmel selbst der Tempel Gottes ist. Da, wo Gott ist, da, wo die Gemeinschaft, da, wo die Gegenwart Gottes ist, da ist der Himmel. Und also Johannes bekommt die Einladung, liebe Geschwister, so herrlich. Er bekommt die Einladung in den Thronsaal Gottes, in die Gegenwart Gottes, vor seinen Thron zu treten und Gott letztendlich in seiner Herrlichkeit zu begegnen. Was für ein Vorrecht. Und nochmal, jetzt, wenn ich das sage, was glaubt ihr, in welcher Haltung wird man das machen? Wenn man diesem ewigen Gott begegnet, diesem Schöpfer, wenn man in den Thron sein Gottes kommt, wie würden wir kommen? Mit was für einer Haltung? Darf ich mal, wie würden wir uns anziehen? wir müssen uns Gedanken machen, ja, nein. Mit was für einer Erwartung, mit was für einer Haltung, mit was für, wenn ich, also ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen, weil ich wusste, heute muss ich auf diese Art und Weise euch unterrichten. Das ist grundsätzlich, wenn ich lehre und predige, bin ich geistlich angespannt. Aber, und weil ich mich auch darauf freue und gespannt bin und all das. Wenn ich aber weiß, ich komme von dem Thron Gottes, wie würde ich dann noch ein Auge zudrücken? Was würde mich beschäftigen? Wie würde ich mich vorbereiten? Das ist, was ich meine mit Ehrfurcht. Was bedeutet Gott zu begegnen? Johannes bekommt die Einladung, von den Thron Gottes zu treten. In gleicher Weise haben andere Propheten diese Einladung bekommen. Geht mal mit in Jesaja 6 kurz. In Jesaja 6. Als Jesaja seine Offenbarung bekommt, und das ist ein wichtiges Kapitel, um zum Verständnis übrigens für unseren zweiten Teil, Kapitel 4 bis 7 Offenbarung, ist Jesaja 6 auch ein wichtiger Schlüssel und hilft uns, den Inhalt besser einzuordnen. Aber Kapitel 6, Vers 1 in Jesaja heißt es: Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron. Und die Säume seines Gewands füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel und so weiter. Und dann wird beschrieben, was sie übrigens machen, Vers 3. Und einer rief dem anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Kommt uns bekannt vor aus Kapitel 4, richtig? In der gleichen Weise also hatte Jesaja schon die Gelegenheit gehabt, in den Himmel die Herrlichkeit Gottes zu sehen, von dem Thron Gottes zu kommen und Offenbarungen zu empfangen. In gleicher Weise sagt er: Ich sah den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron, so wie Johannes eingeladen wird, siehe, komm, und er sieht den Thron und sieht den, der darauf sitzt, in seiner Erhabenheit und seiner Hoheit. Dann ist auch dann die Rede von Engeln, die ihn anbeten und sagen: Heilig, heilig, heilig. In Offenbarung lesen wir von den 4 lebendigen Wesen, die sagen: Heilig, heilig, heilig. So, wir haben diese Bezüge, oder Jesaja hatte in der gleichen Art und Weise das Vorrecht gehabt, in die Gegenwart Gottes zu kommen und den Thron zu sehen. Wir finden es bei Amos Kapitel 3, Vers 7, in gleicher Weise, in Hesekiel Kapitel 1. Wenn die Propheten also von Gott berufen worden sind, dann durften sie diese Herrlichkeit schauen. Jesaja durfte diese Herrlichkeit schauen. Im Johannesevangelium, in Kapitel 12, endet das Johannesevangelium so, dass endet das öffentliche der öffentliche Dienst Jesus so, bevor er dann Kapitel 13, 14, 15, 16, 17, dass sich mit den Jüngern beschäftigt, dann heißt es, dass sie ihn verwerfen werden und dass sie an ihn nicht geglaubt haben, so wie Jesaja es gesprochen hat. Und dann kommt eine interessante Formulierung. Und er sagte das, weil er seine Herrlichkeit sah, schreibt Johannes über Jesaja. Jesaja sprach von Jesus und von all diesen Dingen, weil er vorher schon seine Herrlichkeit gesehen hatte. Und du wirst fragen, wann hat Jesaja das gesehen? Als Gott ihm dieses Vorrecht gegeben hat, in gleicher Weise vor ihn zu treten und diese Offenbarung zu bekommen. Und nur nebenbei, was ist die Reaktion von Jesaja gewesen? Geht mal zurück in Jesaja Kapitel 6 noch einmal. Vers 5, schaut mal, was ist die Reaktion. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Das ist, als Jesaja die Herrlichkeit Gottes sah, was ist seine Haltung vor dieser Herrlichkeit? Wehe mir, ich bin verloren. Warum? Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Er kommt in diese Gegenwart Gottes. Er sieht den Herrn der Herren. Und das ist sein Empfinden, ist welches? Er empfindet sich als ein Sünder. Er empfindet sich als einer, der unreinen Lippen hat und unter einem Volk wohnt von unreinen Lippen. Warum? Nicht würdig, nicht in der Lage, wirklich etwas Würdiges zu sagen, das Gott verherrlichen könnte. Versteht ihr, was für eine Erscheinung die Herrlichkeit Gottes auf einen Propheten wie Jesaja hatte? Also, Offenbarung, Kapitel 4 wieder zurück. Johannes bekommt in der gleichen Art und Weise wie Amos, wie Hesekiel, wie Jesaja, eben die Einladung, einen Blick in den Himmel zu bekommen und damit den Thron Gottes und seine Herrschaft zu erblicken und seine Herrschaft zu sehen. Das ist Vers 1. Und dann Vers 2, schaut mal, sogleich war ich im Geist. Jesus sagt, oder Johannes sagt, und ich sah, nach diesem sah ich. Und dann sagt Jesus, komm herauf, ich zeig dir, was nach diesem geschehen muss. Und was kam sofort? Und sogleich war ich im Geist. Gibt es da eine Zeitspanne? Gibt es eine Verzögerung? Was hier passiert, was Johannes hier sieht, das bekommt er sogleich, im gleichen Zeitpunkt. Das heißt, da gibt es keine Trennung und kein Aufschieben der Zeit. Und sogleich war ich im Geist. Und das, was jetzt Johannes aufschreibt, das sah unmittelbar nach der Vision der sieben Sendschreiben. Und sogleich war ich im Geist. Aber auch wichtig, diese Vision und diese Schau bekommt Johannes nicht im Fleisch. Das heißt, wir wissen nicht genau, und das kannst du nicht wissen, weil du noch nie im Geist entrückt worden bist und vor den Thron Gottes gekommen bist. Paulus, als er im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, darüber schreibt, über seine Entrückung, dann sagt er, wie das stattgefunden ist, keine Ahnung. Vielleicht lese ich euch das. 2. Korinther, Kapitel 12. 2. Korinther, Kapitel 12, schreibt Paulus darüber und sagt, ab Vers 2, ich weiß von einem Menschen, das ist in einer sehr demütigen Art und Weise, nach so einem Erlebnis will Paulus sich nicht rühmen, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Also das ist seine Erfahrung. Später wird deutlich, dass es der Mensch Paulus selbst ist, von dem er hier redet. Aber er sagt, ich habe keine Ahnung, wie das war. Ich habe keine Ahnung, War ich komplett da oder nicht? Es ist ein Geheimnis. Es ist etwas, was Gott gewirkt hat. Es war nicht nur ein Traum, es war jetzt nicht nur eine Erscheinung, sondern Paulus wurde entrückt und Johannes durfte in den Himmel kommen. Im Geist war das. Das heißt, es ist eine geistliche Dimension. Nur abgesehen davon, dass Gott Geist ist und es ist eine geistliche Welt. Und Johannes durfte im Geist in diese geistliche Welt eintreten und unaussprechliche Dinge sehen und hören. Liebe Freunde, und das ist jetzt wichtig, Paulus sagt, schwierig, unmöglich, eigentlich darf ich gar nicht darüber reden, das ist unmöglich, das, was diese geistliche Realität ist, in menschliche Worte zu fassen. Und darum ist jetzt wichtig, was jetzt gleich kommt, was Johannes schauen darf und aufschreiben soll, dass es ist eine geistliche Realität und er muss das jetzt in Worte fassen, die du und ich fassen können. Er schreibt über Dinge, die du und ich noch nie gesehen, die noch niemals denken können. Und er muss so also mit den Worten schreiben, die wir begreifen können. Und das ist wichtig, dass wir beim Auslegen und beim Verstehen jetzt hier diese Bildersprache verstehen und uns davor hüten, alles buchstäblich zu sagen, so ist das, Gott ist so. Wir dürfen kein Bildnis von Gott machen. Wir dürfen nicht sagen, Gott ist das, Gott ist das. Gott hat das durch Mose dem Volk verboten, irgendetwas Irdisches zu Gott zu erklären und irgendein Bildnis von Gott zu machen. Warum? Weil nichts von dem Gott ist. Das heißt, wenn Johannes uns also Gott jetzt auf seinem Thron, den Schöpfer Gott beschreibt, dann sind das Bilder, die uns Aspekte der Gottheit beschreiben, mit denen wir etwas anfangen können. Und ich erkläre sie euch gleich, versuche, wie er es erklärt oder wie er es beschreibt. Aber wichtig ist, dass wir hier auch später bei den lebendigen Wesen und Ältesten, dass wir begreifen, dass es jetzt nicht so buchstäblich ist. Darf ich sagen, da steht im Himmel ist nicht so ein Thron und da gibt es 24 Throne da drüben herum und dann brennen Fackeln da und da sitzen so Älteste und haben goldene Goldkränze auf dem Kopf, so buchstäblich, und das sind die vier lebendigen Wesen, die haben überall Augen, und das ist nicht das, was wir jetzt buchstäblich erwarten, wenn wir in den Himmel kommen würden. Wir würden Dinge schauen und wir würden sagen, ach, das meint Johannes mit den Augen. Ach, das meint Johannes mit diesem Thron. Ach, das meint Johannes mit diesem Regenbogen. Wir würden dahinter, hinter seiner Beschreibung und in seinen Worten, würden wir die geistliche Wahrheit erkennen. Also das, was er beschreibt, ist mit irdischen Bildern, mit Bildern geistliche Realität, und die müssen wir dann richtig einordnen, deuten, wenn wir die Deutung verstanden haben, auch dabei belassen. So, also sogleich, unmittelbar danach, war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Interessante Formulierung, oder? Also zu einem, der Thron Gottes, wo ist er? Die Herrschaft geht von wo aus? Im Himmel. Der Thron Gottes ist im Himmel. Von da thront Gott. Und was ist die Erde? Der Schemel seiner Füße. Da tut er die Füße hin. Der Thron Gottes ist im Himmel, von Anfang an gewesen. Und nebenbei, so die Bundeslade war in gewisser Weise der Schemel seiner Füße, im Alten Testament in diesem Bild gesprochen. Also, sogleich war ich im Geist und siehe der Thron. Thron, nochmal als Erinnerung, steht für Herrschaft. Also Johannes wird sogleich in den Thronsaal, also wenn ich das sage, oh, ich stelle mir dann vor, so Königssaal, und die Türen gehen auf, und man tritt hinein, man darf da hineingehen, und man kommt von den Thron, und dann die Türen gehen auf, man guckt in diesen Saal hinein, und auf einmal in der Mitte steht ein Thron. Und er sieht diesen Thron, und das ist eine Umschreibung, er sieht diese Herrschaft im Himmel, Gottes Herrschaft. Und dann heißt es, und auf dem Thron saß einer. Zu einem, also hier wird nicht gesagt, wer drauf saß, es saß einer. Aber damit ist aber trotzdem etwas gesagt. Wenn es heißt einer, dann denken wir, Gott ist einer. Außer ihm gibt es keinen. Kein Gott. Es gibt nur einen Gott. Es ist sehr wichtig, schaut mal, wenn auf diesem Thron sitzt nur einer, sitzt nicht mehrere. Wenn Jesus sagt, ich habe überwunden und habe mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt, wie viele würden auf diesem Thron dann sitzen? Nach unserer menschlichen Rechnung, nach unserem wissenschaftlichen Verständnis, 1 + 1 ist mindestens 2. Ja? Und wenn wir sagen und wir glauben, dass der Heilige Geist auch Gott ist, dann müssen ja 3 auf dem Thron sitzen. Aber Johannes sagt, er sah nur einen auf dem Thron sitzen. Warum sagt er das? Er sieht den einen wahren Gott auf dem Thron sitzen. Dass dieser wahre Gott aber genauso Christus ist, denn er sitzt mit ihm auf dem Thron. Das ist eine herrliche Wahrheit. Aber er sieht eben diesen einen Gott, der auf dem Thron sitzt. Das ist die Schau, die er bekommt. Da darf er hineinschauen, hineinblicken. Und auf dem Thron saß einer. Vers 3. Und der da saß, war vom Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder, und ein Regenbogen war rings um den Thron, von außen gleich einem Smaragd. Jetzt beginnt Johannes die Erscheinung, die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. Jetzt beginnt er, in diesen Bildern uns die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. Und wie kann man die Herrlichkeit Gottes beschreiben? Jetzt verwendet Johannes Bilder, und ich will so rum sagen. Johannes hat sich nicht die Gedanken gemacht, wie kann ich das beschreiben? Wenn ich Kommentare lese, gerade zu der Offenbarung, dann lese ich immer solche Formulierungen, auch von wirklich richtig guten Auslegern, die sagen, ja, da hat Johannes aus Jesaja geschöpft, da hat Johannes aus Hesekiel Sachen verwendet, da hat Johannes sich an diesen Text angelehnt oder an diese Aussage ausgeliehen, wie auch immer. Als ob Johannes da saß und überlegte, wie beschreibe ich das? Ah, stimmt, Jesaja hat doch da auch was geschrieben. Oder Hesekiel hat doch auch etwas geschrieben. Und dann werde ich diese Bilder in ähnlicher Art und Weise auch verwenden. Das ist nicht die Art und Weise, wie Offenbarung geschieht. Jesus offenbart es ihm. Er schreibt auf, was ihm gezeigt worden ist. Das heißt, er sieht die Herrlichkeit Gottes. Und er bekommt auch die Offenbarung, es so zu beschreiben, das Wort war auf seiner Zunge, der Geist Gottes war in ihm und durch ihn redete, durch den Geist Gottes inspiriert redeten sie alle. Das heißt, selbst die Bilder und die Sprache ist inspiriert gewesen. Nicht nur der Inhalt, den Johannes sah, war inspiriert, sondern auch welche Bilder er gebrauchen musste. Dass er Gott jetzt mit Edelsteinen zu beschreiben hat, ist ihm genauso gegeben worden, wie das, was er da gesehen hat. Versteht ihr? Jesus hat ihm nicht nur gesagt, beschreibt jetzt die Herrlichkeit Gottes, er hat ihm auch offenbart, wie er diese Herrlichkeit zu beschreiben hat. Und so bedient sich Jesus eine Sprache, die wir verstehen, und er beschreibt jetzt beschreibt die Herrlichkeit Gottes auf dem Thron, Ansehen gleich einem Jaspisstein, Sarder und dann später noch ein Smaragd. Das sind kostbare Edelsteine. Zusammenfassend, man kann sich jetzt die einzelnen Edelsteine anschauen, wie sie heißen, was sie ihre Eigenschaften sind und so weiter. Ich will das kurz zusammenfassen. Es sind zwei Aspekte, die hier beschrieben werden. Oder mehrere Aspekte. Neben dem Aspekt des Wertvollen und somit auch des Würdigen, des kostbaren Aspektes der Edelsteine, geht es auch um einen Aspekt zum Beispiel der Reinheit, dass Edelsteine, wenn sie fein, kostbar und wertvoll sind, sind rein, gibt es keine Einschnitte, keine Verunreinigung, da sind sie kostbar und sind sehr wertvoll, also das Reinen, das Kostbaren. Aber da kommt noch ein Aspekt der Farbe hinzu. Allein diese Edelsteine wie Jaspissteine und Sarder, die haben verschiedene Farben. Sie gibt es entweder in Scheinen. Da habe ich einfach gelesen, weil ich kein Juwelierexperte bin. Sie gibt es sowohl durchsichtig wie auch nicht durchsichtig, das heißt in Farben. Und die reichen von Rot bis Türkis, in Blau, in Grün, in verschiedenen Farben gibt es diese Steine. Und diese ganze Farbpalette sozusagen in Herrlichkeit werden in den Edelsteinen symbolisiert. Eine richtige Farbpalette. Farben entstehen aber auch und funktionieren im Kontext von Licht. Das heißt, die Edelsteine, die funkeln, die leuchten und erstrahlen in ihrer Farbe, je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Sie brechen das Licht und je nachdem, wie der Stein geschliffen ist oder ja, beschaffen ist, dann gibt es verschiedenste Farbnuancen und Lichtnuancen. Und das bedarf eben des Lichts, des Brechen des Lichts. Um zusammenfassend zu sagen ist, was wir hier haben und was Johannes beschreibt, ist neben der Kostbarkeit und des wertvollen und reinen Aspektes der Herrlichkeit Gottes, aber der Fokus liegt vor allem auf Licht. Das ist, was ich glaube, was mit den Edelsteinen beschrieben wird. Denn die Edelsteine brechen das Licht in tausende von Nuancen und erstrahlen in einer Herrlichkeit, in einer Schönheit. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes ist Licht. Und wir wissen, dass Gott Licht ist. So, Johannes im Prolog, im Johannes Evangelium, das am Anfang das Wort war bei Gott und dieses Wort war Licht, Leben und dieses Leben war Licht und das Licht kam in die Finsternis und erleuchtete. Das heißt, die Aspekte des Lichts ist das Wesen Gottes. Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Das sind die herrlichen Aussagen der Schrift. Wer in der Finsternis lebt und er sagt, er hat eine Gemeinschaft mit Gott, im ersten Johannesbrief sagt Johannes, der lügt, der lebt nicht in der Wahrheit. Also Licht und Finsternis können keine Gemeinschaft darstellen. Und das Erste, also was Johannes in der Herrlichkeit über Gott sieht, über die Herrschaft Gottes sieht, ist sein Licht. Das Licht Gottes. Weil wir jetzt über Licht von Gott her reden und über Gott reden, könnten wir jetzt wirklich ein tiefes Studium der Schrift machen und uns durch die Schrift durcharbeiten und uns das Thema des Lichts anschauen. Weil ich mir versprochen habe, in diesen Dingen keine Exkurse zu machen, nicht zu viel in die Details zu gehen, will ich euch da ermutigen, da weiterzudenken und auch weiter zu forschen, weiter zu lesen, darüber nachzudenken, was es bedeutet, oder in der Bibel mal zu suchen, den Bezug zu Licht und der Offenbarung Gottes. Lasst mich dazu ein paar Dinge einfach nur kurz sagen, wie gesagt, ohne in die Tiefe zu gehen. Licht bedeutet eben Gegensatz von Finsternis. Und das ist ein wesentlicher Aspekt der Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt, er ist ein unzugängliches Licht. Er bewohnt ein unzugängliches Licht, das heißt eine unzugängliche Herrlichkeit. Die von der Paulus zum Beispiel spricht. Auf der anderen Seite ist aber Licht etwas, was aber eben auch die Sünde offenbart. Licht ist etwas, was offenbart. Im Johannesprolog heißt es doch, das Wort war das Leben und das Leben war das Licht und das Licht kam in die Finsternis, um jeden Menschen zu erleuchten. Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Und jeden Menschen zu erleuchten. In welcher Art und Weise? Jesus, eben der ewige Gott, das Wort war Gott und so weiter. Und das Wort war Leben, ist Gott. Und das Wort wurde Licht. Und dann wurde das Wort Fleisch, in Johannes 14. So, dieses Licht, Jesus kam in die Welt, warum? Um zu leuchten. Was bedeutet das? Um zu erleuchten. Licht hat etwas auch mit Offenbarung zu tun. Offenbaren, erleuchten, zum Verständnis geben, zum Erleuchten geben. Als Johannes den Thron Gottes betritt und Gottes Herrlichkeit sieht, sieht er es in allen Facetten der Offenbarung Gottes. In allen Facetten des herrlichen Ratschluss Gottes, in allen Facetten des Willen Gottes. Er sieht das reine Licht. Versteht ihr? Die reine Offenbarung, das, was Johannes da sieht, ist die reine Offenbarung Gottes über ihn, über seinen Ratschluss, über sein Wesen, über seinen Plan. Das ist, was Johannes sehen darf. Und wenn Jesus uns offenbart, wie Johannes heißt, das Licht offenbart jeden Menschen sich. Das bedeutet aber nicht, dass es immer, oder andersrum, wenn Gottes Licht scheint und dann gibt dieses Licht Erkenntnis. Und es gibt zwei Dinge. Die eine, gibt es die Erkenntnis unserer Sünde. Dieses Licht offenbart das Wesen des Menschen. Es offenbart das Wesen der Sünde, es offenbart das Wesen der Finsternis. Das ist Licht. Es bringt das im Verborgenen nach außen. Es bringt das im Geheimen, macht es sichtbar. Und das ist die Offenbarung. Johannes bekommt das notwendige Licht vom Thron Gottes her, die notwendige Offenbarung, um zu unterscheiden, was Licht und Finsternis ist, was Sünde und Heiligkeit und Gerechtigkeit ist. Gott offenbart diese Dinge und in diesem Licht offenbart Jesus. Er kam, um aufzuzeigen in den Menschen ihre Selbstgerechtigkeit, ihre Sündhaftigkeit, ihre Verdorbenheit, ihre Unreinheit, ihre Habsucht, ihren Götzendienst. Das hat Jesus offenbart an ihnen. Diese Offenbarung bedeutet nicht automatisch Rettung gewesen, sondern das war die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Und stellt man sich in dieses Licht, erkennt man, wie man ist. Aber diese Offenbarung beinhaltet noch mehr. Diese Offenbarung beinhaltet auch die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Das heißt, Gottes Gerechtigkeit. Nicht nur unsere Sünde wird offenbart und gezeigt, sondern auch den Weg der Gerechtigkeit Gottes. Gott offenbart, auf welchem Weg aber kann der sündige Mensch bestehen und leben. Und es bedarf auch einer Offenbarung. Auch da muss man in das Licht Gottes hineintreten. Da muss man auch Licht von Gott empfangen, das man sehen kann. Also, was ich damit euch sagen will, das sind verschiedene Aspekte. Mit den Edelsteinen ist nicht einfach nur Kostbarkeit und Reinheit, was all das betrifft, sondern damit sind mit diesen Bildern von Farben und Licht und dieses Spiel mit den Farben, mit dem Licht, wird uns gezeigt, die Herrlichkeit Gottes in seiner Offenbarung, in seinem Wesen, in seinem Licht. In dieses Licht darf Johannes treten. Freunde, was für eine Herrlichkeit. Er darf in die Offenbarung Gottes treten. Andersrum, die Bibel sagt, er kann Gott schauen, Gott sehen. Als Jesaja das sah, die Herrlichkeit Gottes sah, das war nichts, oder? Der hat gesagt, wehe mir. Als Johannes dieses Licht sehen darf, die Offenbarung bekommen, er fiel um wie tot, haben wir in Kapitel 1 gesehen. Jesus musste ihn anrühren und sagen, fürchte dich nicht. So, das ist in dieses Licht der Herrlichkeit Gottes. Jetzt bekommt Johannes diesen Einblick, Kapitel 3. Ja, er sieht den Jaspisstein, er sieht den Sarder und dann eben ein Smaragd. Ein, zwei Sachen noch kurz dazu. Zu einem werden wir am Ende der Offenbarung sehen, als dann die Braut Jesu, das neue Jerusalem, in all der Herrlichkeit vom Himmel, eben von Gott herabkommt, fertiggestellt, dann wird diese Stadt ebenfalls mit den Edelsteinen und unter anderem auch mit dem Jaspisstein und mit dem Sarder und Smaragd und so weiter verglichen. Liebe Freunde, ich muss mittlerweile euch nicht sagen, dass diese Stadt nicht buchstäblich aus Edelsteinen gebaut sein wird und die Straßen und so weiter, sondern damit wird ausgedrückt, sie wird die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Sie wird das Licht Gottes sein. Das heißt, in all diesen Aspekten der Offenbarung Gottes, in all dem Wesen Gottes, deswegen heißt es, wenn wir dann bei ihm sind, werden wir Gott schauen, wie er ist. Wir dürfen Gott in allem seinem Wesen Gott schauen. Wenn ich mit euch darüber rede, ich habe die Tage so oft das gelesen, dann wisst ihr, was mein Eindruck permanent war. Ich rede mit euch und werde mit euch über Dinge reden und ich werde darin kratzen und werde euch das sagen mit Überzeugtheit, weil ich glaube, dass das ist. Aber dann weiß ich, dann werde ich irgendwann beim Herrn sein und werde vor ihm stehen und dann denken, ich sage jetzt in menschlicher Perspektive, dann werde ich sagen, was hast du denn erzählt? Wie schwach und begrenzt und wie, wahrscheinlich nicht mal prozentual irgendwas mathematisch, hast du von dieser Herrlichkeit ihnen sagen können, die in der Tatsache, in der Wahrheit ist? Wenn wir vor ihm stehen, werden wir in diesem vollkommenen Licht der Offenbarung Gottes sein. Das heißt, wir werden seinen Ratschluss, seine Gedanken, sein Wesen in vollkommener Weise verstehen. Das ist unglaublich. Ein anderer Aspekt noch. Diese Edelsteine also symbolisieren und markieren das neue Jerusalem. Wenn wir ins Alte Testament gehen und die Hohepriester nehmen, und die haben doch ein Brustschild gehabt, der Hohepriester. Und der erste Stein übrigens, auf dem, soweit ich weiß, ist der Jaspisstein und der letzte Stein ist der Sarder. Das heißt, diese beiden hier markieren nur den Anfang und das Ende. Der Aspekt der verschiedenen Steine, Edelsteine, die 12 Steine, die repräsentativ für das Volk Gottes stehen, so wie sie dann in der Offenbarung uns auch in Kapitel 21 dargestellt werden. Aber das Volk Gottes, der Hohepriester, der repräsentiert die Herrlichkeit Gottes. Er verkündigt die Herrlichkeit Gottes, die sich wiederum in dem Volk Gottes widerspiegeln soll, in all der Reinheit, in all der Kostbarkeit. Ich habe ein Lieblingslied. Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den Heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Sonne und der Wahrheit Grund. Und dann heißt eben dieses, wie Edelsteine schön geformt, aus seiner Gnade durch das Wort. Wie Edelsteine schön geformt. Wie, das ist nicht Edelstein, aber wie. Die Gemeinde ist der Ort, an dem diese Herrlichkeit Gottes, an dem das Licht Gottes sich reflektiert, an dem sich das Licht Gottes, die Herrlichkeit des Gottes bricht und in die verschiedensten Nuancen seines Wesens offenbart wird. Die verschiedenen Nuancen der Offenbarung Gottes, seines Wesens, werden weiterhin in Vers 3 beschrieben. Schaut mal mit mir da nochmal hinein. Also er sieht die Edelsteine, Jaspisstein und Sardar. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, vom Aussehen gleich einem Smaragd. Interessant auch. Also er sieht nicht nur die Edelsteine, sondern er sieht auch einen Regenbogen. Aber trotzdem, der Regenbogen sieht aus wie ein Smaragd. Das heißt, er, soweit ich weiß, ist er grün, das Smaragd. Aber wiederum, es ist in der gleichen Art und Weise wie übrigens Hesekiel, in Hesekiel 6 auch beschrieben wird, der Regenbogen. Hesekiel sieht auch einen Regenbogen. Vielleicht schlagt man mit mir ganz kurz auf, weil das auch hilfreich sein wird, uns das zu verstehen, was Johannes sieht in Hesekiel 6. Das ist Hesekiel 6, Moment. Nein, das ist nicht Hesekiel 6. Entschuldigt, ich sage es euch gleich. Das ist Hesekiel 1 natürlich. Das ist Jesaja 6, gell? Ja. Das ist Hesekiel 1. Hesekiel 1 ab 26. Auch Hesekiel hatte dieses Vorrecht, in den Thronsaal Gottes zu kommen und die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Auch dort tauchen diese lebendigen Wesen auf mit den Gesichtern. Und auch deswegen, wir werden immer wieder zu Jesaja 6 und Hesekiel 1 immer zurückgehen, um diese Dinge zu betrachten. Aber ich lese ab Vers 26, okay? Und oberhalb des festen Gewölbs, das über den Häuptern war, befand sich wie das Aussehen eines Saphirsteins. Also er sieht auch etwas und er sieht auch ein Edelstein, so eine Beschreibung eines Edelsteins. An dieser Stelle nochmal, liebe Freunde, es ist jetzt nicht wichtig, dass wir die Bezeichnungen hier festmachen und sagen, okay, aber da heißt Jaspisstein oder da heißt jetzt Sardar und so weiter. Es geht jetzt nicht um die einzelnen Bezeichnungen der Steine, sondern es geht um das Bild von Edelsteinen, das beschrieben ist. Und dahinter steckt mit Sicherheit wahrscheinlich noch mehr, als ich es jetzt erfasse und begreife. Aber Hesekiel sieht auch etwas, was ein Edelstein. Und schaut mal, dann heißt es etwas wie ein Thron und auf dem, was wie ein Thron aussah, oben auf ihm eine Gestalt dem Aussehen eines Menschen gleich. Also Hesekiel sieht in den Himmel, und er sieht auch etwas aussehen wie ein Edelstein. Und interessant, etwas wie ein Thron. Er sieht nicht nur einfach einen Thron, sondern er beschreibt, sagt, dass, mit welchen, also er sieht aus wie ein Thron. Das heißt, er beschreibt da ebenfalls eine Herrschaft. Und interessanterweise, auf diesem Thron sitzt einer eines Menschen gleich. Ein Menschensohn. Wer sitzt auf dem Thron? Wen sieht er auf dem Thron sitzen? Letztendlich Christus, den Messias. Den Sohn Gottes, Vers 27, und ich sah, wie das Funkeln von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer, das ringsum ein Gehäuse hatte, war es von dem Aussehen seiner Hüften an aufwärts. Und von dem Aussehen seiner Hüften an und abwärts sah ich etwas wie das Aussehen von Feuer, und ein Glanz war rings um ihn. Jetzt redet er, dass dieser, der auf dem Thron saß und eines Menschen glich, dass ihn ein Glanz umgibt. Jetzt könnt ihr euch so vorstellen, ich nehme mal jetzt meine Flasche, da ist eine in der Mitte und dann beschreibt er und sagt, das ist um ihn herum, war ein herrlicher Glanz. Und wenn ich einfach diese Bewegung hier mache, dann wird das deutlich, es ist wie ein Bogen. Und es erinnert, weil es wie ein Diamant oder wie Edelstein und wenn der Edelstein durch das Lichtspiel, durch das Licht auf die darauf trifft und verschiedene Farben und Nuancen wirft, so erinnert dieses das an einen Regenbogen. Von dem her spricht auch Hesekiel, schaut mal, er sagt, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit Gottes. Hesekiel redet von Diamanten, er redet von einem Thron, er redet von einem Menschengleich, er redet von seinem Glanz und redet von, auch von einem Regenbogen und das um ihn herum war. Und dann sagt er, das ist Aussehen des Glanzes. Er glänzte in Herrlichkeit. Ich kann mir vorstellen, etwas von dieser Herrlichkeit sah Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung. Als die Herrlichkeit Jesus umging, als er den Leib abgetan, beziehungsweise mal für einen kurzen Moment weggetan wurde, strahlte diese Herrlichkeit Gottes in einem Glanz um ihn herum. Und das ist das Bild des Regenbogens, also in verschiedenen Nuancen von Farben, im Zusammenspiel des Lichts, der Offenbarung, des Erkennens, des Verstehens des Wesens Gottes. Und dann wird ganz klar gesagt, was ist dieses Bild? Was ist das Bild vom Thron? Was ist das Bild von diesem Menschensohn, vom Glanz, vom Regenbogen, Edelstein? Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit Gottes. So, das ist ein Abbild. Es ist etwas, wird beschrieben, die Herrlichkeit Gottes. Geht zurück in Offenbarung Kapitel 3. Da wird deutlich gemacht, dass der Regenbogen für einen Glanz steht. Und jetzt schaut mal, was Johannes hier in Vers 3 sagt, Kapitel 4. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Aussehen gleich einem Smaragd. Die Propheten haben das Gleiche gesehen. Die haben es anders ausgedrückt, aber die haben das Gleiche gesehen. Die haben die Herrlichkeit Gottes geschaut in einem Spiel von Licht. In der Offenbarung Gottes Wesens in allen Facetten. Nur als Beispiel. Für was steht der Regenbogen? Wir denken doch sofort an einen Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Einen Bund, dass Gott die Erde, die Schöpfung nicht mehr durch Wasser richten wird, sondern dass er sie nicht vernichten wird, sondern dass sie bewahren wird. Also da entdecken wir in dem Regenbogen einen Aspekt des Wesen Gottes, in dem er eine Beziehung schuf. Indem ein Versprechen abgibt, ein Bund schließt, auch in gewisser Weise im Aspekt der Gnade Gottes widerspiegelt sich seine Herrlichkeit, wird seine Herrlichkeit deutlich. Also rings um den Thron, aussehen gleich einem Smaragd. Das heißt, diese Herrschaft ist umgeben von der Offenbarung, von dem Licht, von der Herrlichkeit Gottes. Diesen Einblick bekommt Johannes, als die Tür sich in den Himmel öffnet und er das sehen kann. Vers 4. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf dem Thron sahen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Was die Identität dieser Ältesten betrifft, gibt es viel Literatur, gibt es viele Meinungen und es ist wirklich umstritten, von wem hier die Rede ist. Es ist natürlich verständlich, dass die Position, die ab Kapitel 4 die Gemeinde nicht mehr sieht und sagt, die ist entrückt, dass sie hier schwerlich die Gemeinde und die darin wiederfinden würde. Also es gibt verschiedene Meinungen, wirklich verschiedene Meinungen, wer diese 24 Älteste sind, die hier mit weißen Kleidern bekleidet sind. Aber trotzdem, oder andersrum, ich versuche euch aufzuzeigen, was ich glaube, wer sie sind und was sie repräsentieren und warum sie so beschrieben werden, wie sie beschrieben. Nur zum Verständnis oder einfach zum Wissen. Es wird unter anderem zum Beispiel gesagt, dass es 24 Älteste sind als die vollendete Gemeinde. Da tun sich andere schwer und die Gründe, warum sie sich das schwer tun, weil sie sagen, dass diese 24 Älteste immer von den Erlösten reden. Also zum Beispiel, wenn sie anbeten, dann werden sie sagen, du hast sie erkauft. Also sie beziehen sich das nicht auf sich selbst, sondern sie reden immer von denen, die durch das Blut des Christus erkauft worden sind. Ich zeige euch das im Laufe des Studiums, wenn wir dann zu den Erlösten kommen. Also wir sagen, die können nicht die Gemeinde repräsentieren, weil sie immer über die Gemeinde reden zum Beispiel und lehnen diesen Gedanken, dass etwas mit der Gemeinde zu tun hat, völlig ab. Die anderen sagen, dass durch diese Zahl 24 und den Bezug zum Alten Testament es auch Priester sein können, repräsentiert sein können, weil im Tempeldienst gab es in 1. Chronik zum Beispiel Beschreibung von dem levitischen Priesterdienst, dass in 24 Abteilungen eingeteilt worden ist. Oder dass die Sänger in 24 Abteilungen eingeteilt worden sind. Also dass diese 24 für den priesterlichen Dienst repräsentativ steht. Andere behaupten, dass es 24 Engelgruppen sein sollen. Also das müssen Engel sein, die da auf den Thronen sitzen und meinen das. Weitere Überlegungen sind dazu, dass ein Kommentator, ich glaube aus dem Buch Der Triumph des Lammes, aus diesem Buch, recht guter Kommentar, einfach zu lesen. Ich sage so, zu 80% gehe ich mit, gibt es ein paar Punkte, da gehe ich nicht mit. Aber ein recht guter Kommentar. Und er sagt, und er glaubt, dass das der Hofstaat Gottes ist, ein Beraterstab, also die Gott beraten da. Es gibt für diese und jene Position oder Auslegung Meinung, warum das so sein soll, warum das so sein soll oder für und gegen. Und ich möchte euch sagen, was ich glaube, wer sie sind. Ich glaube, dass die 24 Älteste die Gemeinde Gottes repräsentieren. Sie sind nicht die Gemeinde Gottes selbst, sondern sie sind Repräsentanten der Gemeinde Gottes, der ganzen Gemeinde Gottes. Und zwar der Gemeinde Gottes bestehen aus allen Gläubigen, in allen Zeiten, sowohl des Alten wie auch des Neuen Testaments. Das Volk wird repräsentiert im Alten Testament durch 12 Stämme. Im Neuen Testament wird Gottes Volk repräsentiert durch die 12 Apostel. Wenn man diese beiden zusammennimmt, 12 und 12, gibt es eben die 24. Und die 24 Älteste, die um den Thron Gottes sind, die sind nicht selbst die Gemeinde, weil das, was wir hier beschrieben ist, ist vor dem Thron Gottes, vor der Schöpfung, sage ich. Es repräsentiert das Himmlische. Es wird sich zeigen, dass das, was die Vollendung, die kommt ja noch, da ist die noch nicht fertig. In der Anbetung der lebendigen Wesen und in der Anbetung der Ältesten wird sich zeigen, dass sie noch etwas erwarten. Da wird dass die Erlösung noch kommen muss. Aber die sind schon da, bevor die Erlösung stattgefunden hat im Kapitel 5. Also sie sind noch nicht, die sind nicht die Gemeinde. Sie repräsentieren. Es sind Wesen, himmlische Wesen, die etwas repräsentieren, die für etwas stehen. Genauso wie die vier lebendige Wesen mit den Häuptern wie Stier, Mensch, Adler und so weiter. Sie repräsentieren auch etwas. Sie stehen für etwas. Und das ist das Prinzip, das dahinter steht. Die 24 Ältesten, die repräsentieren etwas. Sie repräsentieren nämlich die ganze Gemeinde Gottes, bestehen aus dem Alten und dem Neuen Testament, aus den Gläubigen aller Zeitalter. Das ist so. Manche Ausleger behaupten, zum Beispiel John MacArthur sagt, nein, das können sie nicht sein, weil in der Offenbarung diese Aufteilung es nicht gibt in 12 und 12. Und ich sage doch, sie gibt es sehr wohl. diese Einteilung. Warum? Weil wir am Ende der Offenbarung, als das himmlische Jerusalem, als die Gemeinde Jesu in der Vollendung vom Himmel herabkommt, wie sie genau in dieser zweifachen Zählung finden. Zu einem werden sie beschrieben, schaut mal in Kapitel 21, in Vers 11. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, schaut mal, das ist die Stadt, ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein. Also seht ihr das, dass die Edelsteine für den Lichtglanz stehen. Ihre Herrlichkeit, die hatten die Herrlichkeit Gottes. Diese Stadt reflektierte, die widerspiegelt die ganze Herrlichkeit Gottes in dem Licht Gottes. Deswegen sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. War gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Also da kommen diese Bezüge zu der Offenbarung Kapitel 4, was wir jetzt hatten. Aber Vers 12, und sie hatte eine große hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und die Namen darauf geschrieben, welche den Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Also diese 12 Tore oder 12 Mauern und werden dargestellt, diese Stadt besteht aus den 12 Stämmen der Söhne Israels, das heißt aus den Gläubigen des Alten Testaments. Aber schaut mal, Vers 14. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel. Die Grundlage, die diese Stadt gelegt worden ist, sagt Paulus was, waren die Apostel und Propheten. Und hier werden sie identifiziert als die 12 Namen der 12 Aposteln des Lammes. Das heißt, die Stadt besteht aus 12 Stämmen der Söhne Israels und aus 12 Aposteln des Lammes, aus den Gläubigen des Alten Testaments und aus den Gläubigen des Neuen Testaments. In der Offenbarung wird die Zahl 24 in 2 aufgeteilt, 12 und 12. Sie werden in Kapitel 4, schauen wir auf die Zeit, die Zeit ist schon wieder eine Stunde rum. Darf ich noch ganz kurz das mit euch fertig machen und dann gebe ich euch nochmal eine Pause. Sie werden in Kapitel 4 als Älteste identifiziert. Die Bezeichnung auf Älteste ist schwierig auf die Engel anzuwenden. In keinem Kontext der Schrift werden Engel als Älteste bezeichnet. In dem Sinne, dass es hier Engelwesen sind himmlische Geschöpfe, sind himmlische Wesen, definitiv. Aber sie repräsentieren nicht die Engel, denn die Engel werden explizit dann erwähnt, denn die Ältesten beten zusammen mit den lebendigen Wesen und mit den Engeln beten sie am Ende von Offenbarung 7, beten sie Gott an. Also sie werden unterschieden, diese himmlischen Wesen. Ich gebe euch jetzt gleich eine Pause, kurz durchatmen, aber schon mal so viel. Wir werden uns gleich diese Ältesten anschauen, was sie tragen und für was sie stehen. Im Einzelnen, aber erst einmal, sie repräsentieren, sie sind es nicht, sie repräsentieren die Gemeinde Jesu. Sie repräsentieren die Braut, sie repräsentieren das neue Jerusalem, das nämlich um den Thron Gottes ist. Es sind 24 Throne, die da aufgestellt werden und die darauf sitzen, sind 24 Älteste. Also das hat was mit der Mitherrschaft zu tun, mit Regieren. Und was hat Jesus versprochen der Gemeinde? Wer überwindet, wird mit mir auf dem Thron sitzen und mitherrschen. Und hier bekommen wir ein Bild des Thrones Gottes, wo Jesus sitzt. Und wir bekommen ein weiteres Bild des Mitherrschenden. Und die werden repräsentiert durch die Ältesten der Gemeinde. Die Gemeinde darf, die überwindende Gemeinde darf mit Jesus herrschen. Und diese Ältesten sind Repräsentanten dieser Gemeinde, der wahren Gemeinde. Schon wieder eine Stunde rum und ich gebe euch jetzt 5 Minuten, nicht mehr 15 Minuten, 5 Minuten ungefähr und dann mache ich mit euch nochmal einen Durchgang, nochmal eine Stunde hätten wir dann Zeit, um die letzte Einheit für heute zumindest zu machen. Und uns durchzuarbeiten durch diesen Kapitel. Okay, dann macht eine kurze Pause. Bis gleich.